Es ist schon lange her. Da war ich noch ein kleiner Steppke, ein Bub, wie man bei uns zu Hause zu sagen pflegt. Und da kam in unsere kleine Stadt ein Wanderzirkus, ein unerhörtes Ereignis. Und wir Jungs, wir waren natürlich Feuer und Flamme. Und nach der Schule haben wir uns verbotenerweise sofort auf den Weg gemacht, auf den Platz, wo der Zirkus gastierte. Wilde Tiere, das hatten die Zirkusse damals ja noch häufig, außerordentlich exquisite Düfte. Wir haben uns dann hinter den Wagen rumgedrückt, ums Zelt geschlichen und geschaut, ob wir irgendwas erhaschen konnten. Und dann sind wir auch an dieses Zelt gegangen, das hatten die schon aufgebaut, und haben durch so einen kleinen Spalt hindurch geguckt. Und da hat die ganze Mannschaft schon geübt, die Artisten, die Clowns, was es da so Tolles gab. Wir waren hin und weg. Nur, wir konnten ja nur durch so einen kleinen Spalt schauen und haben gar nicht so richtig begriffen, was geht denn da drin so vor sich. Mal keinen Zusammenhang gekriegt und mal da was, sondern haben die ja wieder abgebrochen und alles Mögliche. Jetzt stellt euch vor, was für ein Wahnsinn. Unsere Eltern haben meinen kleinen Bruder und mich dann mitten in der Woche in die Abendvorstellung mitgenommen. Wir durften in den Zirkus. Nix Google und so Internet damals, ne? Zirkus, das war richtig mal was Cooles. Und dann waren wir da drin und haben die Vorstellung angeschaut und es war atemberaubend. Und wir haben vieles von dem verstanden, was wir vorher nur so ein bisschen geahnt haben durch dieses Zeltloch hindurch. Wir waren so begeistert. Wir wären am liebsten mit diesem Zirkus mitgezogen. Wir haben also wochenlang hinterher selber Zirkus gemacht, zusätzlich zu dem, den wir sonst immer gemacht haben. Jünger des Zirkuses, nicht? Und unsere Erziehungsberechtigten haben dann allerdings andere Pläne mit uns gehabt. Wir durften da nicht mit. Diesen Text, den wir gerade aus Jesaja gehört haben, der ist so ein bisschen wie das, was ich gerade geschildert habe. Wir haben so einen uralten Text aus einer fernen Zeit, die keiner von uns kennt. Niemand hat damals gelebt. Völlig fremde Kultur, Zusammenhänge, die uns gar nicht geläufig sind. Im Grunde genommen kein Wunder, wenn wir da, naja, vielleicht Kleinstadtbahnhof verstehen. Vielleicht auch total. Und ich will die nächsten Minuten, wir haben keinen ganzen Abend Zeit, dazu nutzen, uns ein wenig wie durch einen kleinen Spalt hindurch das Fenster zu öffnen, das Verständnis für einen Text, der uns auch heute noch ganz viel zu sagen hat. Es geht hier, wie so oft in der Bibel, um einen Gott, der sein Volk sieht, der, wie du es vorhin gesagt hast, einen persönlichen Bezug herstellen möchte, der uns deutlich machen möchte, dass er Leben für uns hat. Und dass, auch wenn wir vieles nicht verstehen, wenn uns manches fremd ist, das doch gilt, ich habe dich erlöst. Und dieses Volk damals, das ist so oft im Schlamassel gesessen. Und Gott hat gesagt, ich habe dir meine Hilfe angeboten. Und die Leute haben es oft nicht gewollt. Wir haben von dem, was wir die letzten 4 Wochen miteinander angehört haben, einige Themen, die im Grunde genommen immer genau das im Blick hatten. Hören, wie ein Jünger hört. Und mit ihm, heute möchte ich diese Reihe schließen, dieser letzten 4 Wochen, mit diesem Jesaja-Text. Und die ersten 3 Verse, die wir gerade eben gehört, gesehen, gelesen haben, die kann man zusammenfassen wie folgt. Und ich möchte das als Überschrift, als Grundlage all dessen verstehen, was wir mit diesem großen Gott erleben, was er für uns bereithält. Er sagt nämlich, dieser Text, dass Gott sein Volk weder endgültig verstoßen noch verkauft hat, sondern dass er das Recht hat, es zu erlösen. Dass er die Macht hat, es zu erlösen. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst dieses Kreuz daneben gestellt, weil in Jesus ist das für die Gemeinde, das Volk Gottes heute, Wirklichkeit geworden. Vieles davon verstehen wir nicht. Und ich darf euch bekennen, ich bin schon so lange dabei, es gibt einen Haufen Fragen, die ich immer noch nicht beantworten kann. Aber ich merke, was das verändert hat in meinem Leben und im Leben von anderen. Und wenn ich das höre, was ihr hier erzählt, vielen Dank dafür. Das wird euer Leben prägen. Das hat euer Leben jetzt schon verändert. Und ihr werdet manchmal noch aufs Maul fallen, darf ich das mal so salopp sagen? Aber ihr werdet auch feststellen, dass das auf jeden Fall gilt. Und ich möchte so sehr, dass Sie alle das für Ihr eigenes Leben auch sagen können. Egal in welcher Lebenssituation wir uns befinden, es gibt einen Gott, der sieht. Egal, ob Sie das verstehen, intellektuell, gefühlsmäßig oder was auch immer, das spielt nicht die allererste Rolle. Hören, wie ein Junge hört, das ist das Thema. Und wir hatten am letzten Sonntag von meinem Kollegen Andreas Mang eine Predigt, die hieß Das Entscheidende. Und genau das haben wir bei Maria und bei Martha ja erlebt. Es geht darum zu hören. Jesus war ja wieder mal in einer ganzen Entourage unterwegs im Land und ist zu Gast gewesen bei diesen beiden Schwestern. Und ist natürlich klar, dass die Martha als die Ältere, als die Hausherrin ihre Pflicht sofort wahrnimmt und unglaublich geschäftig wird. Also ich möchte mal konstatieren, ich vermute ganz stark, dass die meisten der anwesenden Damen hier, wenn es Besuch gibt, wenn sich der ankündigt, zu Hause schon ziemlich vorher rechtzeitig anfangen zu wirbeln, zu machen und zu tun. Wir Männer denken dann, ist doch alles gar nicht nötig. Ja, werden dann meistens noch mit eingespannt, irgendwelche Dinge da zu machen. Also es ist jedenfalls immer eine Hektik. Ja, bis dann der Besuch kommt. Verständlich, dass die Maria daneben saß und dachte, was soll das? Jesus kommt. Martha hat gesagt, erst die Pflicht, erst der Haushalt, dann die Kühe, dann sitze ich bei Jesus und höre ihm zu. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Frage an uns mal heute, hat sich was geändert? Speziell in Deutschland? Der Flecht. Ich frage mich, inwieweit unser Volk an ganz vielen Stellen unter einem Zwang und einem Druck steht, dass Dinge perfekt sein müssen. Auch wir als Gemeinde. Dass erstmal das und das und das alles ganz klar geregelt sein muss, bevor es dann richtig weitergehen kann. Und niemand von uns hat Zeit zu verschenken. Egal wo und wann. Der Laden läuft niemals von allein. Und selbst wenn wir einen Urlaub planen, für den wir dann hoffentlich, dann, indem wir viel Zeit haben, regenerieren können, schöne Dinge tun, die wir sonst nicht tun können, ein solcher Urlaub muss doch gut vorbereitet werden, oder? Wer hat noch nicht für nächsten Herbst gebucht? Ah doch, das freut mich sehr. Wir fahren auch immer so weg, es hat immer geklappt. Wir haben keine Zeit zu verschenken. Aber ob wir das jetzt Meditation nennen, stille Zeit, ob wir das jetzt Auszeit nennen. In aller Regel ist das in einem normalen Leben kaum unterzubringen. Wir versuchen ja gerade durch unseren Jüngerschaftsaspekt das neu aufzuziehen, das Thema Zellgruppen und so. Und da gibt es zum Beispiel eine Regel, dass man, wenn man in so einer Zellgruppe ist, jeden Tag 6 Kapitel der Bibel liest. Jeden Tag. Und da fangen die ersten von uns schon an zu quietschen und zu sagen, 6 Kapitel pro Tag. Wie soll ich denn das schaffen? Ich hätte da so ein paar Tipps, kann man jetzt aber nicht vertiefen. 6 Kapitel, tja, die kriege ich doch in meinem ganz normalen Leben nicht unter, oder? In der Regel fehlt uns die Zeit, um uns auf die wesentlichen und grundlegenden Aspekte unserer Existenz zu konzentrieren, da mal hinzuhören. Warum mache ich das eigentlich, was ich mache? Warum habe ich denn so einen Stress? Was hast du vorhin gesagt in der Schule? Ich muss immer gute Leistung abliefern. Ha, ich weiß, wovon du redest. Was setzt mich eigentlich so unter Druck? Was ist denn das, dein Leben bestimmende Grundelement? Nimmst du dir mal Zeit, darüber nachzudenken? Gott sagt, ich biete dir die Chance und ich begleite dich darin sogar. Ich lasse dich nicht alleine. Komm zur Ruhe und höre hin auf die leise Stimme, mit der ich dir Sinn und Ziel deines Lebens aufschließen möchte. Und es hat sich nicht geändert. Jesaja hat das in diesem Text, den wir eben gehört haben, genauso formuliert. Vers 4. Ich zitiere noch einmal. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers verliehen, damit ich den Müden durch Zuspruch aufzurichten wisse. Er weckt mich alle Morgen. Regt mir das Ohr an, damit ich aufmerke nach der Weise eines Jüngers. Nochmal eine Frage. Womit wacht ihr auf am Morgen? Welche Gedanken sitzen bereits auf der Bettdecke und warten nur darauf, dass ihr so halb da seid, dass sie sofort in euch reinschlüpfen? Noch bevor ihr ganz da seid, überfallen uns doch eine ganze Menge von Dingen, die zu planen sind. Geht euch das manchmal auch so wie mir, dass ich dann die Bettdecke rumdrehe und mich selber auch und denke, ach, ich will noch ein Viertelstündchen. Ich stelle mich nicht dem Alltag. Hilft aber nichts, oder? Womit wachen wir auf? Es macht einen Unterschied, wenn ich meinen Tag damit beginne, dass ich mich ermutigen lasse. Dass ich jeden Morgen neu erlebe, dass ich mir das klar mache, da ist einer, der schätzt mich wert. Der wartet auf mich und sagt, gut, dass du aufwachst. Ich bin schon da, ich habe auf dich gewartet. Ich möchte mit dir reden, ich möchte dir einen guten Tag wünschen. Ich möchte dich segnen und sagen, du bist wertvoll. Ich sehe dich. Du bist wichtig für mich und du hast einen Unterschied zu machen heute, an diesem Tag, in deinem Umfeld. Und ich, dein Gott, ich bin mit dir. Du musst nicht um deinen Wert kämpfen. Auch heute in der Mathearbeit oder in dem Deutschaufsatz oder bei irgendeiner Prüfung in deiner Uni, bei einer großen Herausforderung im Beruf, auch in einer schwierigen Ehesituation, du musst nicht kämpfen. Ich sehe, was du brauchst und ich gebe dir das. Und niemand kann dich auf die Knie zwingen, weil du ja schon auf den Knien bist, und zwar vor mir. Ich bin dein Heiland und ich bin dein Herr. Ist uns das bewusst, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die ihre Knie vor ihm beugen, das nicht vor anderen Menschen tun müssen? Wie viele wollen das von uns, dass wir vor ihm die Knie beugen? Wie viele setzen uns unter Druck oder wir glauben es zumindest, dass das so ist? Wenn du mir folgst und wenn du dir das morgens schon klar machen kannst, dann wirst du erleben, dass meine Maßstäbe für dein Leben heilsam sind. Und ich fand das so schön, wie er erzählt hat, mit dieser alten Dame, die Witwe wurde und nicht mehr aus dem Bett kam. Die durch die Begegnung mit euch, wo sie etwas gemerkt hat von dem, dass da Menschen sind, die Hoffnung in sich tragen. Auch wenn er beileibe noch lange nicht das erlebt hat, was eine alte Frau erleben musste. Aber es hat ausgereicht, um in ihr etwas auszulösen, oder? Gott sieht, was diese Frau braucht. Du kannst, und das hat Jesaja so gesagt, du kannst selbst als Ermutigter leben und andere ermutigen. Du kannst einen Unterschied machen. Du musst im Straßenverkehr nicht genauso fahren wie alle anderen auch. Und du musst der pampigen Serviererin im Restaurant nicht ebenfalls pampig gegenübertreten, sondern kannst sie freundlich anlächeln und ein richtig fettes Trinkgeld geben. Vielleicht denkt sie dann, hoppala. Weil du selbst ermutigt bist. Weil du schon morgens noch, bevor du deinen Fuß aus dem Bett hängst, von Gott kriegst, du bist wertvoll und auf dich habe ich gewartet und mit dir gehe ich heute durch den Tag. Hören, wie ein Jünger hört, das ist die bessere Wahl. Arno und Andreas, damals war ich noch etwas jünger, in den 80ern, haben ein Lied geschrieben, das heißt, nach dem Hören kommt das Handeln. Kennt bestimmt einige noch, die Älteren unter uns. Wenn ich mich im säkularen wie auch im christlichen Bereich umschaue, dann frage ich mich zuweilen bei dem, was ich an Handeln wahrnehme, ob wir nicht alle viel mehr hören sollten, bevor wir ans Handeln gehen. Ein nächster Gedanke war, an einem anderen Sonntag, Schiffe verbrennen. Es ging darum, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir uns nicht immer einen Plan B offen halten, eine Hintertür, sondern dass wir sagen, wenn ich Jesus folge, dann mache ich das konsequent. Jesaja hat das so formuliert, ab Vers 5. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht gesträubt, ich bin nicht zurückgewichen. Meinen Rücken habe ich denen hingehalten, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mir den Bart rauften. Mein Angesicht habe ich vor Beschimpfungen und Speichelwurf nicht verhüllt. Jesaja hat sich entschieden, hinzuhören. Hören in diesem Zusammenhang, auch das wurde angesprochen, heißt nicht nur wahrnehmen, ja, sondern gehorchen, hören und tun, umsetzen. Eine Entscheidung zu treffen und das dann umzusetzen. Also die Frage ist, was mache ich mit dem, was ich gehört habe? Was mache ich mit dem, was mir bereits klar ist? Manch einer sagt, Gott rede zu mir. Aber alles das, was ich schon weiß, das mache ich gar nicht. Warum sollte Gott mit mir reden, wenn ich sowieso nicht mache, was schon klar ist? Und wir wissen ja auch, wenn wir tun, was wir gehört haben, das hat einen Preis. Und jetzt kann man natürlich einwenden, das ist schon sehr schwer, wenn wir das umsetzen. Nicht? Also gerade als ich zu diesem Thema sprach, Schiffe verbrennen, da haben wir uns im Hauskreis auch weiter ausgetauscht und da tauchte die Frage auf, ja, das war schon gut, was der Pastor gesagt hat, aber es ist schon sehr schwierig, das im Alltag zu leben. Ja und? Hallo? Entschuldig mal bitte. Hat Jesus gesagt, naja, wenn es schwer ist, dann gibt es auch noch einen Weg B oder so? Ich meine das nicht alles so ernst. Darum geht es doch gerade. Dass Jesus uns herausfordert und sagt, hör mal, ich bin doch da, aber jetzt bitte, du darfst es wagen. Dein Ja soll ein Ja sein. Und wir sagen so gerne, ja, aber. Das heißt, wir haben noch ein Schiff im Hintergrund. Wenn es schwierig wird, nehme ich den Kahn und hau ab. Ja? Das können wir tun. Damit haben wir auch eine Entscheidung getroffen. Aber in aller Regel ist, wenn wir Gott ausweichen, bei Dingen, die uns klar geworden sind, dass wir dann auch einen Preis zahlen. Und der ist in der Regel höher. Als wenn wir gleich das tun, wo wir den Eindruck haben, das ist jetzt dran. Auch wenn es nicht einfach ist. Und machen wir uns bitte eines bewusst. Das Boot, in dem ich sitze, zählt mehr als die Kraft, mit der ich rudere. Schönes Bild, oder? Machen wir uns klar, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sitzen wir mit ihm zusammen in einem Boot. Und wenn er mit an Bord ist, was soll denn passieren? Sturm, ja klar. Aber Jesus ist doch da. Das Boot, in dem ich sitze, zählt mehr als die Kraft, mit der ich rudere. Wir müssen nichts leisten. Wir müssen nicht immer die bestmögliche Performance abliefern. Sondern wir müssen mit Jesus im Boot sitzen und darauf vertrauen, dass er, der sich für uns entschieden hat, auch unseren Entscheidungen Segen gibt. Und wenn wir uns da so entscheiden, dann werden sich die Dinge positiv entwickeln. Da werden sie sich verändern. Es ist wie bei einem Schiff im Hafen. Das kann nicht gesteuert werden. Erst wenn das rausfährt, dann kann man ein Schiff steuern. Und natürlich ist es so, dass der Kurs immer wieder angeglichen werden muss. Glauben wir doch nicht, wir sind mit Jesus unterwegs, wir sind einmal Christen geworden und alles ist in Butter und läuft. Wir brauchen ständig Kurskorrekturen. Wir sind ständig neu herausgefordert, uns nach dem Wind zu richten, nach den Wellen, nach den Umständen und zu sagen, der Steuermann sitzt aber mit an Bord. Laufende Kursänderungen sind immer nötig, aber auch immer möglich. Und es ist sogar wahrscheinlich, dass auf diesem Weg es zu Schlägen kommt. Jesaja schreibt davon. Schlägen auf den Rücken, einem zerrauften Bart, Beschimpfungen. Aber in den Sprüchen finden wir folgenden ermutigenden Satz. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, auf dein Ja-Aber, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Und der richtige Weg heißt nicht der einfache Weg. Aber besser schwierig und richtig als leicht und nicht ans Ziel kommen. Und da ist folgerichtig der nächste Gedanke zum Dienen befreit. Das ist eine logische Konsequenz. Und wir verbinden mit Dienen ja eher etwas Negatives. Das ist mehr untergeordnet, nicht wahr? Wer von uns möchte denn einen handwerklichen Beruf? Wir wollen doch lieber gleich alle studieren. Dann kann man nämlich am Tisch sitzen und anderen sagen, was sie machen müssen. Ja, das ist eine, ja, mein Sohn hat Abitur. Ich habe gestern ein Interview gehört mit Rossmann. Ihr kennt den, diesen Drogeristen. Und dem haben die Lehrer in der Schule gesagt, es wäre vielleicht besser, wenn er aufhört nach der mittleren Reife, weil er wäre ein bisschen doof. Und der Rossmann, der hat das auch geglaubt. Und dann hat er angefangen, ich glaube, Schopenhauer zu lesen und hat nichts verstanden, nichts. Und dann ist er hergegangen, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Dann hat er sich ein Lexikon besorgt und hat 4 Jahre lang Schopenhauer gelesen, bis er es verstanden hat. Und dann hat er gemerkt, es ist wichtiger, ich bleibe an was dran, als dass ich der Schlaueste bin. Dienen heißt, ich vertraue darauf, dass der, dem ich diene, einen Weg für mich hat. Jesaja meint, Vers 7 und 8, doch Gott, der Herr, hilft mir. Darum habe ich mich auch nicht entehrt gefühlt. Darum habe ich mein Antlitz hart wie Kieselstein gemacht. Ich wusste ja, dass ich nicht beschämt werden würde. Ja, nahe ist er mir, der mich gerecht spricht, der mir Recht schafft. Wer will mit mir rechten? Wir wollen zusammen hintreten. Wer will mir mein Recht streitig machen? Er trete zu mir heran. Ich höre daraus, dass wer mit dem Herrn im Boot sitzt, kann nicht beschämt werden. Er kann nicht in seinen Grundfesten erschüttert werden. Und natürlich weiß ich, dass das ein sehr steiler Satz ist. Ich weiß auch, dass es Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, richtig aus der Kurve fliegen können. Aber das ist nicht die Regel. Und wir sollten nicht immer gleich mit den großen Ausnahmen argumentieren, wenn es darum geht, erst einmal überhaupt den Mut zu fassen, sich auf Jesus einzulassen und mit ihm loszugehen. Jesaja ist sicher, dass er falsche Anschuldigungen überstehen kann, dass er den Angriffen etwas entgegensetzen kann, weil er nicht alleine ist. Sein erstes Ziel ist, Gott zu dienen. Und er sagt, mein Dienst ist, dem Volk immer und immer wieder zu sagen, ihr habt einen Gott, der die Macht und das Recht hat, euch zu erlösen. Und er nicht vorhat, euch hängen zu lassen. Aber kommt zu ihm zurück. Seid bereit, auf ihn zu hören. Seid bereit, die Entscheidung zu treffen, alles auf ihn zu setzen. Und seid bereit, ihm nachzufolgen und zu dienen. Josua hat einmal ganz bekannt diesen Satz gesagt, ich aber und meine Familie, wir entscheiden uns, dass wir dem Herrn dienen wollen. Was ihr macht, ist eure Entscheidung. Wir machen das so. Und Jesus selbst hat mal gesagt, wenn mir jemand dienen will, dann muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Aber wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Das bedeutet, unser Leben bekommt einen Sinn, bekommt eine Tiefe, bekommt eine Stabilität, auch wenn nicht alles optimal drumherum ist. Und wir brauchen da auch nicht perfekt sein. Denn das Wesentliche an dieser Sache, ich möchte es unbedingt noch einmal auch heute dazu sagen, ist Freiwilligkeit. Dienen tun Menschen, die Jesus nachfolge, aus Liebe, nicht weil sie müssen. Weder das Zeitnehmen zum Hören. Heute habe ich meine 6 Kapitel noch nicht gelesen. Da passiert bestimmt was Schlimmes. Wie viele von euch haben das schon erlebt, dass auch da schon Druck drin war? Noch das Treffen von klaren Entscheidungen, noch alles, was wir als Christen tun kann und darf, etwas mit Pflichterfüllung und mit Zwang zu tun haben. Es geht darum, dass unser ganzes Herz diesem Jesus gehört. Von da aus dann eine Freude im Leben, eine Fülle entsteht, die ansteckend ist. Wir sind alle eingeladen. Und dann darf sich als letztes hier, für heute zumindest, diese Erkenntnis durchsetzen. Wir sind nämlich zum Fliegen geboren, als Leute, die mit Jesus leben. Wir haben Flügel, also nicht Engel, ne? Das ist ein ganz anderes Thema, sondern Christen haben Flügel. Ihr könnt euch an die Predigt erinnern mit diesem Adler, nicht wahr? Mit diesem wunderbaren Filmchen, wo das Adlerjunge aus dem Nest geschmissen wurde, weil es schon groß genug war und es nur diese eine Entscheidung hatte, fliegen oder sterben. Ja? Do or die. Ja, so ist es. Entweder du breitest die Flügel aus oder du machst hier den Nosediver. Das ist wie beim Mountainbiken, nicht wahr? Da ist die Lücke, 3,50 Meter, du musst da drüber springen. Und wenn du es ganz vorsichtig probierst und das Rad drüber schiebst, kommst du drüben nicht an. Das ist logisch, ne? Das heißt, du musst alles auf eine Karte setzen. Du musst mit einem Affenzahn den Berg runter und dann springst du ab. So, wir haben das gemacht im Bikepark, meine Familie, als ganze Familie waren wir da Urlaub machen. Dann haben wir das gemacht, 4 Meter springen, hat beim ersten Mal super geklappt, wir sind leichtsinnig geworden. Der erste, der sich 2 Rippen gebrochen hat, war ich. Der nächste kam mein jüngerer Sohn und der dritte war der ältere Sohn, der ist auch böse auf die Nase gefallen. Und meine Frau, die hatte dann das Vergnügen, im Urlaub 3 kranken Männern Pflege angedeihen zu lassen. Aber was ich sagen will, das Beste war, das Wichtige war, wir haben es probiert und zumindest am Anfang hat es geklappt. Wenn wir es nicht probiert hätten, wüssten wir bis heute nicht, dass wir es können. Dass es nachher mal daneben gegangen ist, das ist ein bisschen ein Schönheitsfehler gewesen. Aber es gibt Dinge, die kannst du nur ausprobieren. Und die Jesus-Nachfolge kannst du nur ausprobieren. Da kannst du nicht drüber nachdenken und sagen, wie es ist, wenn ich das und jenes. Und das will ich damit sagen, wir sind zum Fliegen geboren, aber normalerweise haben wir vor sowas Angst. Ich glaube nicht, jeder würde sein Klapprad nehmen und im Bikepark über eine Lücke springen wollen. Muss man auch nicht. Aber hier geht es jetzt darum, dass Jesaja in dem letzten Abschnitt darüber spricht, dass er trotz größter Herausforderungen, er spricht hier von tiefster Finsternis, er spricht hier davon, dass kein Lichtstrahl ihn mehr erreicht hat, dass er sogar trotz Angst vor berechtigten Gefahren, er spricht hier von Brandpfeilen, eines weiß. Er sagt, ich kann fliegen. Sagt hier Vers 9, seht, Gott der Herr hilft mir. Nicht, weil ich Jesaja heiße, nicht, weil ich ein Prophet bin, nicht, weil ich sonst irgendwas Tolles kann, sondern weil Gott nach mir schaut. Ich habe ein Herz bei ihm und ich weiß, der trägt mich. Christen sind zum Fliegen geboren. Und es ist bei unserem geistlichen Wachstum völlig normal, ihr lieben Mitgeschwister, dass wir aus dem Nest geworfen werden eines Tages. Und es ist lebensnotwendig, dass wir dann die Entscheidung treffen, ich lerne jetzt das Fliegen. Ich begegne dieser Herausforderung. Und ich darf es einmal so sagen, ich erlebe es immer mal wieder, dass Menschen in Gemeinden, wenn es richtig schwierig wird, also, und das passiert bei uns leider eben auch, dass wir gegenseitig uns verletzen. Dass Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht nicht richtig waren. Dass es Schwierigkeiten gibt und dann sind Menschen beleidigt. Dann sind sie verletzt und gekränkt. Auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und eine normale erste Reaktion ist, man zieht sich zurück. Man besucht die Versammlung nicht mehr, man gibt seinen Dienst auf. Dieses und jenes passiert dann. Man kommt nicht mehr zum Hauskreis, was immer auch. Da duckt man sich, zieht sich in sein vermeintlich sicheres Nest zurück und pflegt seine Wunden. Anstatt die Herausforderung anzunehmen, die Flügel auszubreiten und das Fliegen in ganz anderen und neuen Sphären zu erlernen. Und wisst ihr, ich kenne das auch von mir selbst. Als Pastor stehst du in der Regel meistens irgendwie doch im Kreuzfeuer. Ich möchte ja nicht wissen, was manchmal nachmittags am Mittagstisch über den Pastor und seine Predigt erzählt wird. Aber wenn ich wegen jedem Mist, den ich schon aushalten musste in einer Gemeinde, meinen Job hingeschmissen hätte, hätte ich das schon 25 Jahre früher machen können. Und ich lerne, auch wenn es weh tut, auch wenn ich ungerecht behandelt werde und selbst dann, wenn ich selber schuld bin und das dann hinterher ausbaden muss, weil man mich zurechtgewiesen hat. Ich lerne, ich kann fliegen lernen. Ich weiß, ich bin in dem Boot, in dem Jesus sitzt, in dem die anderen übrigens auch mitsitzen. Und es gibt einen Weg. Und wenn ich meine Flügel ausbreite und darauf vertraue, dass ich fliegen kann mit meinem Gott, dann ist das genau das, worauf es ankommt. Wie viel Pflege braucht eigentlich ein Christ als Nesthocker? Gottes Schule ist eine Flugschule. Und es kommt die Zeit, da müssen wir die Flügel ausbreiten. Und da gibt es nur die Möglichkeit, entweder du breitest die Flügel aus oder wir haben ja kürzlich in dieser Woche über die Veränderung unserer beiden Gottesdienste gesprochen. Und da sprach einer davon und fragte, gibt es denn einen Plan B? Und da habe ich gesagt, es gibt keinen Plan B. Gott hat keinen Plan B. Du jedenfalls brauchst den auch nicht. Wenn du nämlich deine Flügel ausbreitest und sagst, jetzt mache ich mal das, was dran ist, dann wird Gott dafür sorgen, dass du genügend Wind unter den Flügeln hast. Probier's, stoß dich ab. Und du wirst sehen, das Schiff lässt sich lenken. Ich möchte schließen. 4 Schritte, 4 Gedanken. Hören, wie ein Jünger hört. Und das soll uns als Menschen, die Jesus nachfolgen, oder sie, die sich vielleicht Gedanken darüber machen, ob das nicht auch eine Möglichkeit für sie sein könnte, das sind Schritte, die wir gehen können. Tag für Tag. Jeden Tag ein Stückchen mehr. 4 hilfreiche Schritte. Paulus hat einmal gesagt, im Philipperbrief kann man das nachlesen, ich will nicht behaupten, ich hätte das alles schon erreicht. Und das kann ich tatsächlich bestätigen. Oder ich wäre schon vollkommen, bei weitem nicht. Aber ich arbeite jeden Tag darauf hin, dass ich das alles einmal mein eigen nenne, weil auch Christus mich ja schon sein eigen nennt. Merkt ihr da was? Ihr seid doch schon angekommen. Und jetzt geht es darum, das Ganze zu entfalten. Gott segne euch dabei. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du hast uns einen Blick durch die Zeltwand ermöglicht. Und vieles ist noch rätselhaft. Wir haben einen Haufen Fragen. Manches ist unklar. Aber lass uns hineingehen zu dir, auf dich hören. Lass uns staunen und erleben, was du alles für uns vorbereitet hast. Hilf uns dabei, auf dich zu hören, billige Alternativen auszuschalten, Ausflüchte und mach unser Leben frei, für dich da zu sein, damit wir das Fliegen lernen, so wie du möchtest, dass unser Leben aussieht. Amen.